Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schoss-Seinpur. Kian, seit gestern ist es soweit. Unser Buch Jeden Tag ein Schritt ist in der Auslieferung. Wir haben es ja gestern schon auf unseren Kanälen auf Instagram, auf dem Hoss-Kanal und auf dem Philipp Hopf Instagram-Kanal gezeigt, wie die LKWs vollgeladen wurden. Und es sind insgesamt 7 LKWs vollgeladen mit Buchpaletten gewesen, die über den Postweg jetzt rausgehen. Es freut mich auf jeden Fall. Ich habe von einigen Leuten schon gehört, dass sie das Buch erhalten haben. Eine kleine Bitte hier. Wenn ihr das Buch erhalten habt, ihr habt schon einen Blick reingeworfen, hinterlasst bitte eine Rezension auf Thalia und oder auf Amazon, je nachdem, wo ihr das Buch geschrieben habt. Das hilft dem Buch aktuell sehr, was die Sichtbarkeit angeht, wenn jetzt möglichst viele Rezensionen da reinkommen. Und selbstverständlich schreibt die Rezension ehrlich, was ihr davon haltet.
Genau. Und ich grüße auch jeden. Wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach mal, weiß ich nicht, 1 oder 5 Sterne da lasst oder auch einfach etwas dazu schreibt. Das wäre noch besser. Natürlich, man hat jetzt wahrscheinlich noch nicht alles gelesen, aber man hat ja schon einen Eindruck davon bekommen. Und ja, Philipp, worum geht es heute im Podcast?
Worum geht es heute im Podcast? Ein Thema, das wir besprechen werden, das aber so in den deutschen Medien bisher fast keine Erwähnung findet. Und zwar geht es um eine beachtliche Rede von Keir Starmer. Keir Starmer ist der Premierminister von Großbritannien, vergleichbar mit dem Bundeskanzler von Deutschland. Also das ist der Olaf Scholz von Großbritannien, ohne die zwei jetzt in Vergleich setzen zu wollen. Er ist aber ähnlich unbeliebt in Großbritannien, muss man sagen, wie Olaf Scholz hier. Denn es gibt ja bereits ein Referendum, ich meine, mit einigen Millionen Stimmen, die ein Misstrauensvotum wollen, also sprich Neuwahlen, im Endeffekt das gleiche wie in Deutschland, Neuwahlen. Und dieser Keir Starmer hat eine Rede gehalten. Diese Rede ist in Großbritannien und auch in anderen Ländern in den Medien, ja, hat die ein sehr starkes Echo bekommen. In Deutschland irgendwie nicht. Können wir gerne später besprechen. Ich kann mir auch schon vorstellen, warum das nicht so ist, warum die deutschen Medien da nicht gerne drüber reden, denn es räumt mit dem auf, was hier als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, gerne auch als rechtspopulistische Verschwörungstheorie, denn es gibt ja seit Jahren Leute, die ganz klar sagen, diese Migrationswellen, die sind gesteuert. Es ist also kein Zufall, dass irgendwann mal in 2015 Leute, und zwar ganz, ganz viele Männer meistens bei uns an den Grenzen standen, sondern das ist eine gesteuerte Migration, die ist so gewollt. Ja. Und das hat man immer gesagt, das ist vollkommener hanebuchener Blödsinn, das stimmt nicht. Es gibt hier keine Steuerung. Das ist eben so passiert, weil unterschiedlichste Gründe, wir, die Europäer, dafür verantwortlich sind für die Migrationswellen, also weil wir für Armut und für Kriege sorgen, weil wir Waffen in diese Länder reinbringen und deswegen eben Leute oder der Klimawandel, natürlich der menschgemachte Klimawandel, weil Leute dann massenweise aus dem Ausland zu uns kommen nach Europa. Und dieser Keir Starmer hat eine Rede gehalten, in der er bestätigt zum ersten Mal ein sehr großer Politiker von Großbritannien, der Premierminister, der bestätigt, dass diese Migration gesteuert ist. So, damit ihr euch das selber mal anhören könnt, wir werden diese Rede dann auch gleich mal auf Deutsch übersetzen und auf die einzelnen Inhalte eingehen. Schaut es euch selbst mal an.
What the British people are owed is an explanation. Because a failure on this scale isn't just bad luck. It isn't a global trend or taking your eye off the ball. No, this is a different order of failure. This happened by design, not accident. Policies were reformed deliberately to liberalise immigration. Brexit was used for that purpose, to turn Britain into a one-nation experiment in open borders. Global Britain. Remember that slogan? That is what they meant. A policy with no support, and which they then pretended wasn't happening.
So, und jetzt schauen wir uns gerade mal an. Sky News titelt hier auch, Keir Starmer macht die Tories für Großbritanniens offene Grenzen verantwortlich, während die Statistiken ein Rekordhoch verzeichnen. Ich lese hier mal die wichtigsten Aussagen vor. Starmer sagte unter anderem, Zitat, was das britische Volk verdient, ist eine Erklärung. Denn ein Versagen in diesem Ausmaß ist nicht einfach nur Pech. Es ist kein globaler Trend oder ein Augenblick der Unachtsamkeit. Nein, dies ist eine andere Dimension des Versagens. Das geschah nicht zufällig, sondern war Absicht. Die Politik wurde bewusst reformiert, um die Einwanderung zu liberalisieren. Und jetzt der wichtige Teil. Der Brexit wurde dafür genutzt, Großbritannien in ein nationales Experiment mit offenen Grenzen zu verwandeln. Global Britain. Erinnern Sie sich an diesen Slogan? Genau das war damit gemeint. Eine Politik ohne Unterstützung, von der man dann vorgab, sie finde gar nicht statt. Und genau das ist es, was man uns auch immer gesagt hat, das existiert gar nicht. Es gibt keine gesteuerte Migration, es gibt keinen bösen Plan dahinter. Das ist völliger Blödsinn. Jeder, der das behauptet, ist ein Rechtsradikaler. Kian, jetzt hören wir es vom Präsidenten Großbritanniens selbst.
Ich finde das Überraschende an der Situation, ich habe mir das ja auch genauer angeschaut, weil Keir Starmer, ganz ehrlich, bei uns bleiben die mindestens 4 Jahre. Ich glaube, Keir Starmer ist erst seit kurzem da, den vorherigen Premier von England, mit indischem Hintergrund. Da habe ich mehr noch von gesehen, von Keir Starmer ist das so das Erste, was ich bisher gesehen habe. Und ich fand es ganz gut, ehrlich gesagt. Ich fand es ein bisschen authentischer als das, was teilweise unsere Politiker über die Migrationskrise an Worte zu verlieren haben. Aber, und das ist ja das Entscheidende und die Frage, erstmal, ist das nur Show? Labert der Typ jetzt einfach nur her, um halt die Leute für sich zu beeindrucken, das anzusprechen, was den Leuten nicht gefällt und am Ende passiert sowieso nichts. Meint er es wirklich ernst? Ne? Das kann ja sein, dass er es wirklich ernst meint. Und dann die große Frage ist, kann er in seiner Position überhaupt etwas dagegen unternehmen? Bei uns ist es ja nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, in Großbritannien liegt auch viel Macht im Parlament. Ja, das frage ich mich an dieser Stelle.
Ich meine, das sind alles valide Fragen, die du dir da stellst. Als erstes würde ich aber mal, fangen wir mal so an. Wir haben hier den Premier von Großbritannien, der etwas ausspricht, wofür er eigentlich jetzt in den deutschen Medien als rechtsradikaler Spinner, als Verschwörungsmythos bezeichnet werden müsste, weil er hier etwas bestätigt, was von vielen Leuten aus einem politischen Lager, das massiv bekämpft wird, aber auch von ganz normalen Bürgern des Landes, behauptet wird, und zwar, dass es gesteuerte Migration gibt und die zum Nachteil der eigenen Bevölkerung ausgeführt wird. Und er sagt, und er spricht hier von einem Experiment. Ja. Also das ist schon, und dann hier auch der letzte Satz, eine Politik ohne Unterstützung. Er meint damit ohne Unterstützung des Volkes, von der man dann vorgab, sie finde gar nicht statt. Exakt das Gleiche wie bei uns. Man gibt vor, das existiert gar nicht. Diese Leute kommen halt einfach aus dem Krieg. Die Männer lassen ihre Frauen und Kinder zurück und sie kommen aus dem Krieg. Und das ist jetzt halt so und wir müssen damit klarkommen. Oder wie Angela Merkel erst gesagt hat, wir haben eine Bringschuld. Sie verstehe das gar nicht, wie jetzt so ein Kurs gefahren werden kann, dass man sagt, wir müssen die Migration begrenzen. Angela Merkel hat sich ja da erst wieder zu Wort gemeldet und hat gesagt, nein, 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 im Gegenteil, wir haben eine Bringschuld. Wir sind quasi schuldig daran. Wir müssen diese ganzen Leute weiter aufnehmen. Das hat ja auch für viel Kopfschütteln gesorgt, aber ich denke, das ist einfach nur weiter der Verlauf einer Politik Angela Merkels, wie sie sie geführt hat, bis zu ihrem Ende halt. Und ich finde, dass diese Fragen, Kian, die sind zwar richtig, ganz klar, kann er das überhaupt ändern?
Man kann sie nicht wirklich beantworten. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Das Problem, was ich hier an der Situation sehe, ist, ob man jetzt gute Absichten hatte, dahinter dieses Experiment auszuführen oder schlechte Absichten, das sei mal egal kurz. Natürlich sollte Politik im Sinne des Landes dann im Sinne des Volkes in erster Linie getan werden. Als Politiker, meiner Meinung nach zumindest, und ich habe nicht viel Ahnung von Politik, aber das ist meine Meinung, sollte es dir darum gehen, dass du eine Gesellschaft konstruierst oder bewahrst, in der deine Menschen von deinem Land sicher in Frieden und ja aufblühen können, Bildung genießen können, sich selbst verwirklichen können und das in einer angenehmen Gesellschaft. So, wenn du jetzt aber anfängst, deine Gesellschaft zu überlasten mit Kriminalität, die aus externer Quelle kommt, mit der guten Absicht zu sagen, hey, es ist aber unsere Schuld, weil wir haben zu einem gewissen Grad unseren Wohlstand dem zu verdanken, dass wir woanders für Chaos gesorgt haben, es ist auch wieder eine schwierige Sache. Aber dann kannst du und solltest du es erstens in Abstimmung mit deinem Volk machen. Das heißt, es sollte der Wille des Volkes sein, weil du als Politiker ja nur jemand bist, der stellvertretend für den Wille des Volkes ist. Und zweitens in einem Ausmaß, in dem du nicht dem Grundding, und zwar deinem Volk zu beschützen, deine Gesellschaft zu gewahren und sicher zu halten, schadest. Und wenn aber beides quasi ignoriert wird, also wenn einmal das gesamte Volk oder beziehungsweise der Großteil des Volkes dagegen ist, zweitens, du das Ding einfach durchziehst, obwohl ständig ja, negative Seiten des Ganzen auftauchen. Und das kommt ja, also es passiert ja auch nicht nur in direktem Zusammenhang. Das heißt, keine Ahnung, jemand, der von sonst wo kommt, vergewaltigt eine Frau. Das passiert ja auch sehr, sehr oft. Aber in zweiter und dritter Ebene sind Menschen wie ich oder Philipp dann Leute, die dann sagen, hey, wir sind zwar Leistungsträger in dieser Gesellschaft und wir respektieren das, was uns dieses Land geboten hat, aber in so einer Gesellschaft will er zum Beispiel sein Kind dann nicht aufziehen und verlässt dann das Land. Damit verliert das Land an Wirtschaftsleistung, weil wieder jemand, der Kompetenz hat und Steuerzahler ist und ein Unternehmen hat und viele Steuern zahlen würde, die dem Land wieder zugutekommen, das Land verlässt. Und Deutschland wird gerade in Massen von Leuten verlassen, die dieses Land eigentlich ganz dringend braucht. Und da muss man sich dann fragen, am Ende das Resultat der Situation. Und ich finde, man sollte nur das Resultat bewerten. Man schafft ein Umfeld, was auf einmal unsicher ist. Die einzige Lösung für diese Unsicherheit ist Überwachung. Weil du sagen kannst, hey, ja, wir brauchen jetzt überall Kameras, wir müssen jetzt alle überwachen, weil sonst können wir die kriminellen Menschen, die wir selber reingeholt haben, zwinker, zwinker, nicht kontrollieren und auch nicht bestrafen, weil wir haben ja die Gesetzeslage hier und so weiter. Das heißt, das wird vielleicht eins der Resultate sein. Das andere Resultat ist, dass man, ob das bewusst oder unbewusst passiert, die Leistungsträger der Gesellschaft vergrault und die rauswirft. Und nicht rauswirft, sondern dass die gehen. Und vielleicht sogar im nächsten Schritt, und das wäre das katastrophal Fatalste, was Deutschland machen könnte, wenn man die Steuerwirksamkeit an die Staatsbürgerschaft knüpft. Weil dann nämlich nicht die ganzen Leute, die ausgewandert sind, anfangen werden, nach Deutschland zurückzuziehen, sondern ihren Pass sogar ablegen werden. Und was passiert dann einfach nur als Resultat? Und das muss man sich einmal ganz kurz vor Augen halten. Die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, Deutschland, verliert seinen Status. Langsam, erst langsam und dann ganz schnell. Und jetzt muss man sich dann fragen, wenn man einfach nur das Resultat sieht von dieser Politik, dass das erstens natürlich absolut nicht im Sinne des Volkes passiert, aber es passiert ja teilweise auch über so Jahre oder Jahrzehnte, dass die meisten es gar nicht checken. Die sehen nur das, was temporär vorhin passiert, aber sie sehen nicht, wie jedes einzelne dieser Bewegungen und ja, Movements in Sachen Entwicklungen am Ende was für einen Einfluss haben. Und ich sage euch so, wie es ist, wenn das so weitergeht, wie es weitergeht, dann werden alle Leute, die irgendeine Leistung erbringen können in diesem Land, das Land verlassen. Wenn man dann noch die Staatsbürgerschaft an die Steuerbürgerschaft knüpft quasi, dann wird es nicht passieren, dass diese Leute zurückkommen, sondern es wird sein, dass diese Leute nicht mehr deutsch sein werden. Und so hat man dann einfach mal quasi erstens wahrscheinlich massive Überwachung eingeführt in das Land und zweitens alle Leute, die die Wirtschaft maßgeblich vorantreiben würden, innovative Menschen, die quasi Unternehmen gründen würden, aus dem Land nicht nur rausgekriegt, sondern entdeutscht. Und that's it. So zerlegt man, ohne einen Krieg zu führen, ohne mit Waffen hinzugehen, die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt.
Da sage ich Bravo dazu. Das war die Rede, die ich absolut nicht erwartet habe, Kian. Aber da applaudiere ich dir zu. Du hast gerade ganz viele Punkte. Ich hätte alles absolut valide Punkte, alles absolut richtig. Ich hätte einfach nur nicht erwartet, dass du das so perfekt zusammenfasst. Ich stimme dir da eins zu eins zu. Wie kreiere ich einen Überwachungsstaat, in dem die Bürger selbst sagen, wir brauchen den Überwachungsstaat, weil ich die Sicherheitssituation des Landes so massiv in Mitleidenschaft gebracht habe und zwar selbst verursacht durch meine eigenen Aktionen, dass die Bürger dann jede Form von Überwachung bereitwillig willkommen heißen. Sie wollen es, weil sie sagen, es ist so schlimm geworden, dass sie quasi ihre Freiheit aufgeben, um ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Nächster Punkt, Welteinkommen, auch richtig. Sie sagen jetzt, wir wollen ein Welteinkommen. Ich kann nur wiedergeben, mein Unternehmerumfeld, sämtliche Leute, mit denen ich spreche, das ist meine ganz ehrliche Meinung, sagen entweder, ich werde, sobald meine Kinder aus der Schule sind, werde ich meine Sachen packen und gehen. Oder sie sind bereits in der vollen Planung oder sie sind bereits gegangen. Ich kann das nur so ehrlich wiedergeben. Da könnt ihr denken, was ihr wollt. Das sind Vaterlandsverräter, whatever, was ihr auch immer denkt. Das sind Leute, die eigentlich sehr, sehr patriotisch sind, die Steuern gezahlt haben in diesem Land, die sich einen abgerackert haben, die Arbeitsplätze schaffen, die sagen, es ist nicht mehr lebenswert. Ich will hier nicht mehr sein. Es ist so feindlich dem Unternehmertum auch gegenüber, dass ich wohin gehe, sehe, wo mir der rote Teppich ausgelegt wird und nicht, wo ich einen Arschtritt kriege und ich quasi zur Türe rausgekehrt werde. Ja? Das ist ein Punkt. Und der nächste Punkt, Welteinkommen hast du angesprochen, auch brillant gesagt. Was werden die Leute machen? Ich sage es euch, ihr seht jetzt schon, wie so viele Pässe von anderen Ländern angestrebt wird, Pässe zu bekommen, damit der deutsche Pass abgegeben werden kann, wenn sowas kommt wie Welteinkommen. Ja, das heißt also, auch wenn du gegangen bist, sagt der deutsche Staat, ist mir völlig egal, ob du jetzt eine weitere Existenz in Mexiko aufbaust oder in Österreich oder in der Schweiz oder in Italien oder sonst wo. Nein, wir taxieren dich weltweit. Ja, die Weltbesteuerung. Und das wird nur dazu führen, dass Leute ihren deutschen Pass abgeben und damit ist das Endziel erreicht. Ja, aber das ist ja eines, das wiederum eine Verschwörungstheorie ist.
Das ist halt die Frage. Ich will gar nicht, guck mal, ich beurteile nur das Resultat, weil ich kann nicht spekulieren, ob das jetzt bewusst ist, wer das macht, wer das steuert, wer dafür lobbyt. Ich glaube, es ist auch viel mehr Chaos, als dass es irgendwie eine bewusste Strömung ist. Es kann natürlich sein, dass irgendwer irgendwelche Absichten verfolgt und versucht, das in eine Richtung zu drängen. Aber dass es so in diesem Ausmaß passiert und dass die Folgen so drastisch sind, da kommt auch viel Zufall und Chaos dazu. Mir ist es egal, weil ich es nicht vorhersehen kann und ich kann auch nicht, keine Ahnung, Infos dahingehend sammeln, ob da irgendwer am Ende gesessen hat und es ist eine riesige Verschwörung und es ist alles geplant oder nicht. Es spielt auch eigentlich keine Rolle. Das Einzige, was relevant ist, ist, was ist das Endresultat dieser Politik? Und wenn man es so eben zusammenfasst und auch nicht nur temporär betrachtet, sondern über Jahre hinweg, dann sieht man ganz klar, erstens, Städte werden unsicherer, unbequemer. Es ist nicht mehr das gleiche Gefühl. Selbst meine Eltern, mein Vater, der damals vor Mauerfall nach Deutschland gekommen ist, will nicht mehr in Deutschland leben, weil es nicht mehr das Deutschland ist, für das er hergekommen ist. So, da kann man jeden auf der Straße fragen, da muss man sich nicht verblendet irgendwo wieder in seiner S-Klasse. Oh nee, also Migrationsfrage ist nicht wichtig. Wie auch immer. Das Lebensgefühl ist nicht mehr das gleiche. Die Leistungsträger sagen, es sind so hohe Steuern, plus so große regulatorische Probleme, dass, also man, es wird ja einem aktiv ein Stein in den Weg gelegt. Es ist ja nicht nur eine Sache, es ist dann, erstens, man fühlt sich nicht wohl in dem Land. Zweitens, man zahlt unglaublich viel Steuern. Drittens, egal was man machen will, unternehmerisch wird man eher gehandicapt, als dass man gefördert wird. Und dann denkt man sich, okay, 1, 2, 3, ich bin raus. Und wenn dann noch dazu kommt, hey, das Land, in dem du nicht lebst, nichts zu tun hast damit nicht mehr, du hast nur noch den Pass. Du hast natürlich irgendwo Bildung auch damals genossen, aber du hast ja damals auch Steuern vernünftig bezahlt. Das Land, in dem du nicht leben möchtest, das Land, das unglaublich hohe Steuern hat und ganz, ganz große regulatorische Probleme, das sagt jetzt, es will jetzt noch Steuern von dir nehmen, egal wo du bist. Dann ist ja das Resultat einfach nur, also ich kann aus meiner Position sprechen, ich würde wahrscheinlich in diesem Fall sagen, hey, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen, ich fühle mich sehr verbunden zu Deutschland, aber tschüss, hier ist mein Pass, nehmt ihn, genießt eure verrückte Politik da drüben. Und ich glaube, das würden viele andere machen. Und man sieht es ja jetzt schon, wie viele Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, wie viele Leute entlassen werden. Das ist ja alles nicht, das sind ja alles keine Schwurbler-Theorien, sondern das kann man ja tracken. Deutschland, BIP, wir sind das drittgrößte Land global im BIP, aber das einzige, glaube ich, in Europa, das im letzten Jahr eins der Quartale sogar negativ war, wo alle anderen positiv waren. Und klar sind das Entwicklungen, die jetzt nicht unmittelbar morgen vor der Haustür fällt dann eine Granate ein und jeden betrifft es, sondern das ist ein schleichender Prozess, den man nicht versteht, wenn man nicht makroökonomisch bewandert ist und wenn man auch die Situation nicht aus der Vogelperspektive betrachtet. Und wie gesagt, mir ist es komplett egal, ob das bewusst ist, unbewusst ist, geplant, ungeplant, Verschwörungstheorie, nicht Verschwörungstheorie, weil ich kann es ja nicht herausfinden. Es ist mir egal. Das Einzige, was man sich anschauen sollte, ist, was ist das Resultat? Finde ich das gut? Nein, dann sollte ich Politiker wählen, die das anders umsetzen. Punkt.
Ja, Kian, wie gesagt, ich kann dir da nur beipflichten. Die Leute mögen es ja immer, wenn wir da total unterschiedlicher Meinung sind, aber ich glaube, die meisten Leute haben es, ihnen dämmert es so langsam, was hier eigentlich läuft und in welche, da ist Deutschland nicht alleine. Ja? Das ist ja, wir sehen es in Großbritannien, wir sehen es in Italien. Ich meine, jetzt, das ist ja auch interessant, Keir Starmer ist ja eigentlich eher ein linksgerichteter Politiker. Gleichzeitig applaudiert er Meloni. Meloni ist die Premierministerin von Italien, die kommt aus einem Rechtsbündnis. Also er sieht sie als Vorbild jetzt, wie man mit Migration umzugehen hat. Das sind ja alles Leute, die sind vorher massiv bekämpft worden. Jetzt sieht man aber, dass in den Ländern, wo eben keine Linksbündnisse da sind, da geht es wenigstens mal ein bisschen vorwärts. Und ich möchte hier mal noch einen weiteren, dass wir auch auf die Redeweite hier eingehen, denn seine Worte sind schon sehr, sehr deutlich gewesen. Ich zitiere mal weiter aus seiner Rede von Keir Starmer. Denn offensichtlich kam die überwiegende Mehrheit der Menschen, die in dieses Land eingewandert sind, um Lücken in unserer Arbeitskraft zu schließen. Fachkräftemangel im ganzen Land hat unsere Wirtschaft hoffnungslos abhängig von Einwanderung gemacht. 2,8 Millionen Menschen sind aufgrund langfristiger Krankheit arbeitslos. Keine Ahnung, warum die jetzt alle krank sind. Ein Problem, das ignoriert wurde und vor sich hinschwelt. Jeder achte junge Mensch ist weder in Arbeit noch in Ausbildung oder in Weiterbildung. Das ist doch das ähnliche Thema wie bei uns. Ich erinnere daran, damals noch unter Angela Merkel, wir schaffen das, Augen zu und durch, jeder hält seine Schnauze, der damit ein Problem hat, hieß es, das sind ganz, ganz wichtige Fachkräfte. Bitte erinnert euch selbst daran zurück. Wichtige Fachkräfte, das sind alles die Universitätsprofessoren der Universität von Damaskus aus Syrien. Die sind ganz, ganz wichtig, die brauchen wir alle. Jetzt sehen wir heute, wie die Sozialsysteme geflutet wurden, wie ein Großteil der Leute, die heute Bürgergeld bekommen, eben nicht arme Leute aus Deutschland sind, sondern frisch angekommen hier, die direkt ins Sozialsystem reinfallen. Das heißt, was eigentlich eine Erleichterung sein sollte, beziehungsweise als eine verkauft wird, das sind ganz, ganz wichtige Leute, die brauchen wir, die füllen wiederum einen Fachkräftemangel. Haben wir nach wie vor massiven Fachkräftemangel und wir haben jetzt Millionen von Neuankömmlingen im Land, die wiederum die Sozialsysteme noch stärker belasten. Du musst dir also vorstellen, du bist quasi so schon schwach auf der Brust und dann kriegst du jetzt noch einen Rucksack mit Pflastersteinen auf dem Rücken, der immer schwerer wird. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Es sollte ja eigentlich leichter werden, weil hochqualifizierte Leute ins Land reinkommen. Das war die Story. Von Anfang an haben viele gesagt, es ist kompletter Blödsinn. Diese Story stimmt nicht, weil du, wie ist ein Analphabeten hochqualifizierter Mensch? Ja? Aber es wurde so mitgeteilt und es wurden alle niedergeschrien und diffamiert, die sich dagegen gestellt haben. Diese Sache, wie ich meine, realistisch eingeschätzt haben. So, und jetzt, nach und nach, lässt sich das alles nicht mehr verdecken. Nach und nach ist es offensichtlich, wir sehen die Kriminalitätsstatistiken explodieren, wir sehen, was im Land passiert. Und jetzt ist es so, okay, alles klar, wir können es nicht mehr verleugnen. Und ich muss sagen, hier mal ein erster, ob das jetzt so ernst gemeint ist, kann ich überhaupt nicht sagen, weil es kann auch Wahlkampfgetöse sein. Ich vergleiche das so ein bisschen wie bevor die Wahlen in, ich meine, Thüringen und Brandenburg waren, da gab es ja dieses eine Flugzeug, ich meine mit 24, könnte sein, dass ich falsch liege, 24 oder 25 schwerstkriminellen Afghanen, die in Richtung Kabul geflogen worden sind, so als kleine Symbolik, ein Flugzeug von Tausenden Schwerverbrechen in unserem Land. Und das wurde dann so symbolisch, ja, wir machen jetzt was. Und kurz danach, zack, war es das wieder. Und seitdem passiert gar nichts.
Schauen wir jetzt mal diesen Graph ein. Hier sehen wir den Anstieg der Migration in UK. Wir sehen Migration adds 728.000 to UK population und das ungefähr, so wie es aussieht, seit 2020. Also interessanterweise genau als Covid losging, wo die Leute eh schon beschäftigt sind mit vielen anderen Dingen und viel verrückte Dinge passieren. Auf einmal, boom, schießt es nach oben. Total Arrivals und Arrivals minus Departures. Ist auch interessantes Timing, oder?
Auch interessanter Graph, ich würde jetzt sagen, der deutsche Graph hat 2015 mit der ersten Wir schaffen das Migrationswelle angefangen, danach massiv nach oben zu gehen. Aber bei denen ist das ja, also das ist also ein ganz anderer Verlauf, der jetzt erst in den letzten Jahren noch mal massiv zugenommen hat. Also das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine parabolische Bewegung nach oben hier, die wir sehen.
Das Interessante ist, BBC sagt, es sind aber nicht primär Asylanten. Von den 1,2 Millionen Menschen, die in den 12 Monaten bis Juni 2024 ins Vereinigte Königreich kamen, 5% waren britische Staatsangehörige, 10% waren Staatsangehörige der EU von Norwegen, Island, Liechtenstein oder der Schweiz, also EU+. 86% waren nicht EU+ Staatsangehörige, von denen 1,9 Millionen Nicht-EU-Staatsangehörigen kamen, 82% im erwerbsfähigen Alter, 16 bis 64, 17% waren Kinder, also 179.000, und 8% beantragten Asyl, nachdem sie entweder über eine reguläre Route oder irregulär über den Ärmelkanal eingereist waren.
Also das sind quasi die Leute, die einfach quasi mit diesen kleinen Flüchtlingsbooten entweder durch NGOs, Nichtregierungsorganisationen, hatten wir auch schon in mehreren Podcasts besprochen, wie das teilweise von den Regierungen finanziert wird, diese Flüchtlingshilfen, die sie also auf dem Meer abholen, um sie dann beispielsweise in Lampedusa vor Italien abzuladen. Auch das hat natürlich nichts mit gesteuerter Migration zu tun. Wenn ich quasi Firmen dafür bezahle, das zu machen.
Man muss halt fairerweise sagen, ein Grund, warum die Migrationszahlen so stark angestiegen sind, plötzlich nach 2020, warum der Chart so aussieht, ist halt auch einfach, weil EU-Bürger mittlerweile auch ein Visum brauchen für UK seit dem Brexit. Das ist auch ein Faktor, der damit einspielt, muss man ganz klar so sagen. Interessant, wie ich finde, zu Keir Starmer ist, dass er bereits seit Juli einen härteren Migrationskurs angekündigt hatte. Ihr seht es hier eingeblendet, Euronews. Keir Starmer kündigt rund 99 Millionen für Bekämpfung illegaler Migration an. Da sollte einer mal vergleichen, wie viel Euro im gleichen Zeitraum für die Unterstützung der Ukraine geflossen ist im Vergleich zu wie viel Euro hier für die Migrationsbekämpfung ausgegeben wird.
Ja, ich sehe hier auch das Ganze, das hatten wir damals auch besprochen mit den großen Ausschreitungen in Großbritannien. Ihr erinnert euch noch, da gab es diesen einen Amoklauf in Southport, bei denen 3 toten Kindern und 10 teils schwerverletzte Kinder wohlgemerkt. Das war in einer Tanzschule für Kinder. Kleine Kinder haben getanzt, da kam einer rein mit einer Machete und hat... Ja, das hat dort auf jeden Fall alles kurz und klein gehackt und das hat dann zu großen Ausschreitungen geführt. Zum einen von, wie es die Presse gesagt hat, rechtsradikalen Briten, die dann auf Flüchtlingsheim losgegangen sind und ja, und dort auch sehr unschöne Szenen waren, ganz klar. Und dann auch von der großen muslimischen Community. Und da gab es ja richtige Straßenschlachten. Ihr erinnert euch, das ging so mehrere Wochen so. Und danach kam diese große Welle, dass Leute für sogenannte Hate Speech jetzt in Großbritannien ins Gefängnis gekommen sind. Ich meine, hat ja Elon Musk auch unzählige Posts darüber gemacht und ganz öffentlich die Regierung Großbritanniens mit Nordkorea verglichen, weil er gesagt hat, wenn du einen Post auf Facebook machst, da gab es ja auch Videos, da sitzt eine Dame gerade vor ihrem Computer, die Kamera ist an, im Hintergrund klingelt es, die Türe geht raus, Polizei kommt rein und nimmt sie live fest wegen einem Facebook-Post, den sie gemacht hat, der dann halt als Hate Speech deklariert wird und es sind über 200 Personen ins Gefängnis gebracht worden, weil sie ihre Wut, ihre Frustration der Situation gegenüber zum Ausdruck gebracht haben. Was ich finde das immer, Kian, weißt du, wir erinnern uns noch zu genau, und das läuft ja immer noch, wie gesagt wird ja in Russland, wenn du da deinen Mund regierungskritisch aufmachst, dann holt dich die Polizei ab und dann wirst du quasi ins Gefängnis gebracht oder du kommst einfach weg, du kommst ins Gefängnis, ja, du kommst in Untersuchungshaft. Also wenn du dich regierungskritisch gegenüber Wladimir Putin äußerst, dann ist das ganz gefährlich in Russland. Okay, gut, lassen wir mal so stehen. Nun, und dann sehen wir, wenn du dich in europäischen Ländern oder hier in Großbritannien kritisch gegenüber äußerst, dann steht die Polizei davor. Wenn du in Deutschland, auch jetzt, das lässt sich jetzt nicht mehr leugnen, vor ein paar Wochen ein Mann mit einem behinderten Kind äußert sich im Internet zu Robert Habeck und nennt ihn einen Schwachkopf. Ich würde jetzt sagen, auf der Skala der Beleidigungen, wo ist der Schwachkopf angesiedelt? Wahrscheinlich nicht das Härteste, was du zu einem Menschen sagst. Also ich würde sagen, irgendwo so im unteren Mittelfeld. Oder das können wir sich da einigen, Schwachkopf. Hausdurchsuchung danach bei ihm. Also das, was man Russland vorwirft, ein totalitärer Staat zu sein, bei dem Kritik dazu führt, dass dir die Polizei die Türe eintritt und plötzlich bei dir im Wohnzimmer steht und dich abführt. Also mit Angst arbeitet, um kritische Stimmen zu unterdrücken. Plötzlich merken wir, dass jetzt Politiker der eigenen deutschen Parteien, auch Friedrich Merz beispielsweise, zahlreich Anklagen stellt, also Anzeigen erstattet, die dann von der Polizei genutzt werden, um plötzlich bei den Leuten vor der Türe zu stehen, weil die sich kritisch äußern. Also genau das zu tun, was man wiederum anderen vorwirft, die man als lupenreine Diktatur bezeichnet. Da bleiben mir die Worte weg, was hier aktuell passiert.
Ja, das ist verrückt. Das Ding ist, wir könnten jetzt noch viel tiefer aber auch in dieses Thema reingehen mit Keir Starmer. Was ich interessant in Sachen Migrationsthematik finde, ist eine Person, die da immer in diesem Zusammenhang oftmals erwähnt wird. Teilweise auch nicht. Also kommt natürlich darauf an, welches Medium man sich anschaut. In den traditionellen Medien eher nicht, in den alternativen eher öfter. Und zwar geht es um niemand Geringeren als George Soros. Und George Soros, für die, die es nicht wissen, ist einfach ein, ja, in Budapest, Ungarn geborener Milliardär, der den Holocaust überlebte, hat mit Finanzen als Finanzier sein Geld gemacht. Er ist bekannt als der Mann, der die Bank von England brach, weil er berühmt geworden ist in 1992 durch eine, ja, durch einen Trade, bei dem er gegen den britischen Pfund über eine Milliarde Dollar an einem einzigen Tag gemacht hat, damals. Und der Grund, warum George Soros aber in Verbindung gebracht wird, weil er ist ja einfach irgendein Milliardär, spielt ja eigentlich keine Rolle, ist wegen seiner Open Society Foundations. Das ist eine Stiftung für Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit und Bildung. Wenn wir aber mal auf die Seite gehen und uns anschauen, wie das Ganze aussieht, das ist ja alles öffentlich. Open Society Foundation, work to build vibrant and inclusive democracies whose governments are accountable to their people. Und, ah, okay, das wurde ein bisschen geändert. Man sieht auch, hier ist George Soros' Bild, also er steht auch offen dafür. Wenn man da so ein bisschen tiefer reintaucht, dann merkt man, da geht es darum, hey, wir sollten die Grenzen öffnen. Climate Justice, Equity, Justice, Expression und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch alles selber anschauen, da muss ich gar nicht viel zu erzählen. Eine Sache, die ich erzählen will, ist, dass dieses ganze Thema Open Society Foundation und George Soros viel größer ist, als das, um das hier ganz kurz anzuhauchen. Und eine andere Person, weil ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so richtig tief mit George Soros beschäftigt. Wir haben zwar viel Research zu ihm, ich habe es mir aber, ich bin ehrlich, noch nicht angeschaut, weil mich diese Person nicht so wirklich interessiert. Aber jemand, der sich sehr an George Soros interessiert und ganz klar eine Meinung zu ihm hat, ist niemand Geringeres als Elon Musk, der reichste Mann der Welt. Der sagt Folgendes hier im Interview: In my opinion, George Soros fundamentally hates humanity. Wir können jetzt mal kurz den Clip von Elon Musk im Joe Rogan Interview einblenden.
You know, one often hears of the sort of George Soros boogeyman, but I mean, Soros actually, you know, he is, I believe, the top contributor to the Democratic Party. The second one was Sam Bankman-Fried. So, and Soros, I don't know. I mean, he had a very difficult upbringing, in my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion.
Really?
Yeah. I mean, well, he's doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected who refuse to prosecute crime. That's part of the problem in San Francisco and LA and a bunch of other cities. So why would you do that?
Was it humanity or is it just the United States as a whole?
I mean he's pushing things in other countries too.
He's doing the same thing?
Yeah.
Also Elon Musk erzählt da vieles. Er sagt zum Beispiel, George Soros ist der Top-Contributor, also Beiträger zu der Demokratischen Partei. Er sagt, in seiner Meinung nach hasst er fundamental die Menschheit. Es gibt einen anderen Tweet, auch ungefähr vom gleichen Zeitraum, 17.09.2023, da sagt er, die Soros-Organisation appears to want nothing. Sieht so aus, als will sie nichts außer less than the destruction of Western civilization. Also er sagt, die Soros Foundation will die Zerstörung der westlichen Zivilisation. Ja, ich sage euch ehrlich, ich habe mich damit noch nicht sehr viel beschäftigt. Ich finde es immer interessant, wenn Elon Musk über solche Themen spricht. Aber selbst wenn er darüber spricht, muss man da natürlich vernünftig Research machen und nicht einfach auf ihn hören. Deswegen wäre ich da auch noch so ein bisschen kritisch. Aber wenn euch das interessiert, dieses Thema George Soros, Elon Musk, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages sind beides Milliardäre, die jeweils eine sehr unterschiedliche politische Richtung verfolgen. Natürlich werden die sich gegenseitig versuchen, noch schlechter wahrscheinlich sogar zu reden, als sie sind, vielleicht auch übertreiben. Aber das ist halt die Frage, ist das übertrieben? Was macht George Soros? Was kann man da wirklich sehen? Wenn ihr das wollt, Leute, dann lasst es uns mal wissen. Was sagst du dazu? Hast du dich schon mal mit George Soros beschäftigt, Philipp?
Ja, habe ich, Kian, aber dass du das jetzt zur Frage, ich glaube, die meisten Leute werden das absolut wollen und es ist aber auch so ein Thema, da wird man uns wieder versuchen anzugreifen, auch wenn wir nur rein Zitate nehmen von Leuten, die jetzt groß in der Politik sind, ob Elon Musk oder auch ein Viktor Orban. Viktor Orban, seit einigen Jahren der Präsident von Ungarn, der ja immer gerne auch als Autokrat bezeichnet wird, also totalitär, der würde die Pressefreiheit abschaffen, der wäre ein Rechtspopulist, selbstverständlich. Wir blenden mal ganz kurz eine Rede von ihm ein, denn er hat eine ganz klare Meinung zu seinem Landsmann George Soros.
I do remember how Mr. George Soros published his plan in English in a Project Syndicate publication. It was done 2015, September 26. And he published a plan. He said that he is my, I'm quoting, here are the six components of my comprehensive plan. I just quote two or three points of that. First is, he said very clearly, 2015, that, quoting again, EU has to accept at least 1 million asylum seekers annually. That was the first point. Don't forget that what we are speaking about is not an accidental story, not a bulk of 10 years of accidental story. It's a plan which is going on. It was written. It was published. It's known. So we are fighting against an organized gang called Empire of George Soros, NGOs.
So, ich werde jetzt mal wirklich die wichtigsten Stellen daraus vorlesen, denn das hat es schon in sich, was Viktor Orban hier sagt. Ich zitiere. Erinnern Sie sich, wie George Soros seinen Plan auf Englisch in einer Project Syndicate-Publikation veröffentlicht hat. Das geschah 2015 am 26. September und er veröffentlichte diesen Plan. Er sagte, hier sind sechs Komponenten meines umfassenden Plans. Zuerst sagte er ganz klar, dass, ich zitiere wieder, die EU jährlich mindestens 1 Million Asylbewerber aufnehmen muss. Das war der erste Punkt. Zweitens sagte er, dass eine angemessene Finanzierung entscheidend ist und er schlug vor, langfristige Euro-Anleihen auszugeben, um die Migrationskrise und die soziale Betreuung der Migranten zu finanzieren, wenn sie in der Europäischen Union ankommen. Ein weiterer Punkt, der für Ungarn sehr wichtig ist, ist die direkte Einbeziehung des ungarischen Territoriums in dieses Programm. Er sagte, dass sich Kanäle für Asylsuchende geschaffen werden müssen, angefangen damit, sie von Griechenland und Italien in ihre Zielländer zu bringen. Das bedeutet, sie von Griechenland nach Ungarn zu bringen und ihnen dann zu helfen, nach Österreich zu gelangen. Nochmal, zu helfen, nach Österreich zu gelangen. Vergessen Sie also nicht, dass das, worüber wir hier sprechen, keine zufällige Geschichte ist. Es handelt sich nicht um eine Anhäufung von 10 Jahren von Zufällen. Es ist ein Plan, der weitergeführt wird. Er wurde geschrieben, er wurde veröffentlicht. Es ist bekannt, wir kämpfen also wieder gegen eine organisierte Bande, die sich Imperium von George Soros nennt. NGOs, die jeden unterstützen, der gegen unser Rechtssystem und unsere Vorschriften verstößt und illegale Aktivitäten gegen unser Land finanziert. Es geht aber darum, wie die Europäische Union funktioniert und wie George Soros in der Lage war, die wichtigsten Positionen in vielen Institutionen der EU zu besetzen. Er kauft Abgeordnete und andere Führungskräfte. Um den geschriebenen Plan auszuführen, der sich gegen alle christlichen und national orientierten politischen Kräfte richtet. Er richtet sich gegen uns. Es geht darum, wie man Europa verändern kann und wie man alles christliche, konservative, national orientierte politische Führer und Wähler aus der Entscheidungsfindung der Europäischen Union ausschließt und verdrängt. Jetzt haben wir die Nummer 2. Wir haben Keir Starmer, den man überhaupt nicht in eine rechtspopulistische Ecke stecken kann, im Gegenteil, der Premier von Großbritannien. Wir haben Viktor Orban, der 2015 schon ganz klar von einem Migrationsplan spricht, davon, dass George Soros öffentlich das niedergeschrieben hat, seinen Plan, jedes Jahr mindestens 1 Million Asylbewerber nach Europa reinzuholen. Also, Kian, sehr gerne. Ich würde sagen, nur eine Regel, wenn wir was über George Soros machen, weil man wird dann wieder sofort kommen. Wir halten uns, unsere Meinung spielt keine Rolle, nur an öffentliche Aussagen, die bestätigt sind, die Quellen, die bestätigt sind und werden nur das vorlesen, was über ihn gesagt wurde.
Ganz ehrlich, ich habe auch keine so richtige Meinung, weil ich mich bisher noch nicht so richtig mit ihm auseinandergesetzt habe. Ich finde eine Sache nur so ein bisschen merkwürdig. Also auf der Seite der Open Society Foundation steht, dass 32 Milliarden insgesamt schon gespendet wurden an die Foundation, von denen wohl 15 Milliarden schon verteilt wurden. Wenn du das Net Worth von George Soros googelst, dann siehst du, er hat 7 Milliarden Net Worth laut Forbes. Klar kann das jetzt sein, dass er wahrscheinlich, keine Ahnung, den Großteil von seinem Verdienst gespendet hat. Aber also erstens, meinst du, das stimmt? Meinst du, der hat vielleicht noch mehr Geld, aber das wird nicht so dargestellt? Und wenn dieser Typ angeblich so viel Einfluss hat, wie kann es sein, dass der so viel Einfluss hat und Elon Musk, der ein Net Worth von 300 Milliarden hat, nicht diesen Einfluss hat. Das macht irgendwie für mich keinen Sinn.
Na, Kian, da müsste ich dir widersprechen. Elon Musk hatte so viel Einfluss, dass er Donald Trump zum Wahlsieg verholfen hat und hat jetzt so viel Einfluss, dass er einen Ministerposten bekommen hat. Also der ist ein unglaublich einflussreicher Mann. Deswegen wird versucht, von Seiten der EU und anderen Stellen, beispielsweise Twitter, komplett zu zensieren, weil sie so sehr fürchten, was du dort sagen kannst, dass sie sagen, es muss wieder wegen Rassismus und anderen, weil es antidemokratisch ist, also die immer wieder ausgesagten Behauptungen, muss es zensiert werden. Deswegen würde ich sagen, Elon Musk hat sehr, sehr viel Macht. George Soros halt auch. Er hat sie nur für etwas anderes eingesetzt.
Ja, also das ist zum einen die Sache. Dann die andere, George Soros ist ja schon sehr alt, über 90. Sein Sohn Alexander Soros, das fand ich lustig, der hat doch damals während der Wahlen Selfies mit Kamala Harris und, wie ist der Typ, Tim Walz gepostet. Also so Bilder auf Twitter, wo dann die Leute kommentiert haben, ey, wie öffentlich kann man machen? Hey, das sind unsere bezahlten Püppchen, weil er ja angeblich der größte Donator für die Demokraten ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich fand es auf jeden Fall lustig. Was ich auch irgendwie merkwürdig finde, ist, soweit ich es verstanden habe, ich will ihn da auch wirklich gar nicht persönlich irgendwie angehen, aber Alexander Soros ist verheiratet mit einer Frau, die 47 Jahre alt ist. Die beiden haben kein Kind. Und ich muss sagen, eine Sache, und das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Wenn wir uns aktuell die Welt anschauen, da wird ja immer viel spekuliert, hier, keine Ahnung, es kann eskalieren, Atomkrieg, Putin wird den Trigger drücken oder Biden wird den Trigger drücken oder sonst wer oder Trump oder Kim Jong-un. Mein Hauptargument immer ist, am Ende, also klar, es gibt viele Argumente, aber das letzte Argument, warum das nicht passieren wird, ist meiner Meinung nach, weil diese Menschen, egal wie abgefuckt sie sind, egal wie alt sie sind und sagen, ah, ich bin aber eh bald tot, ist mir egal, die Welt wird untergehen, das niemals machen würden. Warum? Weil sie am Ende des Tages Menschen sind, die eine Familie haben, die Kinder haben. Und am Ende des, also, das, was macht uns menschlich? Es sind Emotionen. Und wenn du Kinder hast, egal wie abgefuckt du bist, würdest du nicht wollen, dass du die Welt für deine Kinder zerstörst. Putin hat Kinder, Biden hat Kinder, Trump hat Kinder, der chinesische Präsident hat Kinder. Alexander Soros, soweit ich es verstanden habe, hat keine Kinder. Und ob er wirklich mit seiner Frau, also weiß ich nicht, ob die wirklich eine romantische Beziehung haben oder nicht, keine Ahnung. Aber ich finde es gefährlich.
Ja
gut, aber
es gibt ja andere Gründe. Du kannst ja auch keine Kinder haben, weil du halt sie nicht zeugen kannst. Kann ja sein, dass einer von denen unfruchtbar ist.
Das kann auch sein, dann will ich es auch gar nicht kritisieren, aber dann kann man ja auch Kinder adoptieren zum Beispiel. Aber ich finde es ein bisschen gefährlich, wenn Menschen, die theoretisch nichts zu verlieren haben, das ist das Gefährliche, dann in Positionen kommen, bei der sie anfangen, Politik zu machen über Menschen, mit denen sie keinen Bezug haben und die ihnen theoretisch egal sein können. Ich finde das einfach nur gefährlich. Ich bin immer am Ende des Tages ein Befürworter der Menschlichkeit und sage, hey, am Ende des Tages, wir sind alle Menschen. Die werden sich nicht gegenseitig in die Luft jagen, weil sie wissen, sie haben Kinder und eine gute Welt für ihre Kinder haben wollen. Aber das ist alles so ein bisschen, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht sind sie unfruchtbar, vielleicht kommt bald ein Kind, wie auch immer. Vielleicht sind die, hier steht auch, die sind verlobt. Ah, sie sind verlobt, sie sind noch gar nicht verheiratet. Tut mir leid dafür. Aber insgesamt dieses ganze George Soros-Thema, lass uns das mal wissen. Wie gesagt, einfach nur mit Fakten, einfach nur mit anderen Meinungen. Ich persönlich, mir könnt der Typ nicht egaler sein. Mir könnte Soros nicht egaler sein. Aber es ist schon merkwürdig, was es da für Verbindungen gibt.
Ja, also guck mal, ich hätte auch noch ein Thema, das ich gerne einschmeißen würde. Nur mal, dass die Leute, ich könnte mir vorstellen, Kieran, dass es für dich auch sehr interessant ist. Wir haben ja auch schon über unseren Lieblingscracky, den Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, öfters mal gesprochen. Hunter Biden hat, ich denke, das kann man sagen, wie der Vater auch, sehr viel Dreck am Stecken. Und es hieß immer auf mehrere Nachfragen, das hat die Pressestelle von Joe Biden als auch Joe Biden selbst gesagt, wir können das mit mehreren Aussagen und Videos belegen, er wird seinen Sohn niemals pardonen, also ihn begnadigen. Ihr wisst ja, ein Präsident kann am Ende des Tages jeden begnadigen von all seiner Schuld. Ja, er kann jeden begnadigen und dann ist eine rechtliche Aufarbeitung beziehungsweise eine Verurteilung danach nicht mehr möglich, weil der Präsident ihn begnadigt hat. Das ist eines der ja wahrscheinlich mächtigsten Rechte, die ein Präsident hat. So, und die Pressestelle von ihm hat das gesagt, er hat es gesagt, er wird seinen Sohn nicht begnadigen. Jetzt kamen Gerüchte die letzten Tage raus, dass Hunter Biden seinem Vater gedroht hat, er würde ein Enthüllungsbuch schreiben über sein eigenes Leben und seine Erfahrungen mit seiner Familie, also mit der Biden-Familie, was wiederum seinen Vater Joe Biden, wenn er sich daran erinnern kann, unter solch einen Druck gesetzt hat, dass obwohl er jetzt mehrmals gesagt hat, ich werde das nicht tun, unter keinen Umständen werde ich meinen Sohn begnadigen, weil das ist ja quasi wie schon bei einem König, der seinem eigenen Sohn Straffreiheit gewährt. Und jetzt hat er es trotzdem die letzten Tage gemacht. Und zwar 10 Jahre rückwirkend. Jetzt musst du dir vorstellen, was dort für Dinge passiert sein müssen. Auch kriminelle und rechtlich relevante Dinge, dass diese Begnadigung auf 10 Jahre zurückgilt, dass er wegen gar nichts, was dort passiert ist, beispielsweise Korruption mit der Ukraine, Burisma, wir haben ja schon zahlreiche Podcasts darüber gemacht, er darf für nichts mehr angeklagt werden. Was hältst du von so einem Thema?
Also ich finde es interessant, dass die Leute, die sich dann immer für Gleichberechtigung beziehungsweise vom Gesetz ist jeder gleich einsetzen, dann plötzlich sagen, ist doch okay, wenn der beglaubigt wird, wenn er begnadigt wird, ist doch alles in Ordnung. Also ich habe da schon die lustigsten Fotos von ihm auf Twitter gesehen. Aber ja, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Philipp, ich würde sagen, lass uns den Podcast dann an dieser Stelle beenden.
Gerne.
Freunde, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst gerne eine Rezension für unser Buch da. Und das war's, oder?
Super, genau. Schreibt eine Rezension, wir würden uns freuen. Und schreibt uns gerne jetzt rein. Ihr könnt ja selber mitentscheiden, welche Themen ihr als nächstes haben wollt. Wir werden dann unsere Research dran setzen und offen darüber sprechen. Ich wünsche euch jetzt allen eine wunderschöne Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.